habe ja schon mal eine Liebesbeziehung mit einer Frau gespielt. Ich habe diesen Support von außen total gespürt und ich habe mich gefreut, dieser Szene quasi nochmal die Bühne bieten zu dürfen. Ich habe mir vorgenommen, das nochmal irgendwie erwachsener zu spielen, also ranzugehen und habe mich eben gefreut, dass das so zärtlich und so ästhetisch dargestellt wurde, sodass eben nicht nur die Gay-Szene sich quasi darüber freut, sondern dass eben auch den Hetero so ein bisschen so die Sensibilität gegeben wird dafür und dass man eben versteht, aha, es geht um diese zwischenmenschliche Bindung und nicht um das Geschlecht. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts Busenfreundin. Meine heutigen Gästinnen sind Teil des Ensembles der Daily-Serie Alles, was zählt. Und HörerInnen oder treue HörerInnen dieses Podcasts wissen, dass ich eine ganz spezielle Verbindung zu dieser Daily-Soap habe. Denn ich habe vor 6 Jahren mit der Ex-ABZ-Darstellerin Maike Johanna Reuter diesen Podcast gestartet. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Laura Egger und Alexandra von Satti treffe, die eine lesbische Storyline verkörpern. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Hi. Danke, hi.
Ihr habt es gerade schon gehört, ABZ hat einen großen Stellenwert hier eingenommen.
Ja, wir sind extrem happy, erstmal heute hier sein zu dürfen bei dir. Und die Johanna habe ich damals tatsächlich noch gerade so kennengelernt.
Ja.
Und dann ist sie, glaube ich, ein halbes Jahr später oder ein paar Monate später bei uns ausgestiegen. Aber
Staffelübergabe.
Ja, genau. Ja. Irgendwie so.
Ja. Lustig. Ich habe eben tatsächlich nochmal alles geguckt, um up-to-date zu sein. Also jetzt nicht die 4400 Folgen, sondern eure Geschichten. Es gibt, ey, ich kann das total nachvollziehen. Wenn man in einer Daily Soap, also Daily Soap sagt man ja erstmal gar nicht mehr, ne? Man sagt Daily. Nur noch.
Ist das ja, so? Das weiß ich gar nicht.
Doch, ja, also so ja? Umgangssprachlich sagt man Daily.
Okay.
So. Also oder tägliche Serie, jetzt so auf German gesagt.
Ich habe letztens tatsächlich auch mal nachgeguckt, warum das überhaupt Soap heißt und habe herausgefunden, dass früher die Seifenhersteller kleine Geschichten zu ihren Werbungen geschrieben haben und das ausgestrahlt haben und die Leute fanden das so interessant, dass sie da mehr von haben wollten. Und dann wurde das so eine Serie. Und darum nennt man das Daily Soap, weil das von Seifenherstellern initiiert wurde.
Das ist so weird.
Nee, also ich habe auch
wusste
gedacht,
Seifenoper, das wusste ich, genau.
Oper auch nochmal.
Ja, Oper. Ja, interessant. Ja, wahrscheinlich, weil es so dramatisch ist.
Ja, stimmt.
Genau.
Ja. Stimmt.
Ja.
Ja. Und ihr habt bei ABZ gespielt. Alex, du warst 5 Jahre dort. Seit 2019 hast du eine Hauptrolle gespielt. Laura, du warst nicht ganz so lange da, hast aber eine ähnlich wichtige Rolle eingenommen, die jetzt zusammenkam. Also ihr habt quasi ein Paar gespielt, ein lesbisches Paar, was jetzt kürzlich geheiratet hat. Oder doch, ja, wenn wir ausstrahlen, war es schon im Free TV, ja. Und ja, und da habe ich natürlich Fragen. Das ist ja ein Riesending. Ich sag, wie es ist. Shipping ist ein großes Thema. Ja. Also für all diejenigen, wir müssen von vorne anfangen, für all diejenigen, die vielleicht nicht jeden Tag AWZ gucken, mögt ihr mal ganz kurz einordnen, worum es da geht in dieser Daily?
Alex, übernimm du das doch mal.
Ja, also wir sind in einer Cosmo-Welt unterwegs. Es sind meistens dieselben 15 bis 20 Schauspieler, 15, 20 Charaktere, die dann immer untereinander interagieren und alles spielt sich in Essen ab. Und das ist eine Serie, wo das Steinkamp-Zentrum, das ist so ein Eislaufzentrum, so ein Sportzentrum im Mittelpunkt steht und alle anderen Charaktere werden so drumherum gebaut. Jede Figur hat so eine Privatstory und auch irgendeine Verbindung zum Eislaufzentrum, also nicht zwingend notwendig, aber so die meisten. Und ich war eine der Eiswolferinnen und es geht immer um Wettkämpfe und dann eben um diese zwischenmenschlichen Beziehungen und Drama, Drama, Drama. Das ist ganz, ganz wichtig, damit der Zuschauer dranbleibt. Da passiert alles Mögliche, da ist nichts unmöglich. Das ist eigentlich ganz cool dran, weil einfach man weiß, dass alles möglich ist. Ja.
Du bist auch im Real Life, bist du Eiskunstläuferin, ne?
Ja, genau. Ich war 10 Jahre Profi und dadurch war das damals ein cooler Zufall, dass ich Schauspiel und Eislaufen miteinander verbinden konnte und ja.
Was auch das nochmal authentischer macht. Du spielst die Eiskunstläuferin Chiara Naldolny und Laura, du warst ihre Eislauftrainerin Ava Grote.
Genau.
So habt ihr euch auch kennengelernt.
Dann. So haben wir uns kennengelernt.
Also für mich, jetzt
ja, genau, so haben wir uns kennengelernt. Und ehrlich gesagt, für mich war es nicht so, weil für Alex, die hatte ja, wie sie sagt, die hatte diese Profikarriere schon vorab. Mhm. Und als ich das erste Mal dann in die Rolle der Trainerin geschlüpft bin, die mit Eislaufen gar nichts zu tun hatte, hat man mich aufs Eis gestellt, weil sie, glaube ich, gehofft hatten, man könnte mich vielleicht doch noch so trainieren, dass ich ein bisschen auf dem Eis zu sehen sein kann. Aber ja, das hat sich sehr schnell zerschlagen, diese Hoffnung. aber ja.
Aber man kann das auch authentisch vom Spielrand aus machen, finde ich, dass man dann irgendwelche Anweisungen delegieren kann.
Also ich fand's ja krass, dass die Laura sich überhaupt diese ganzen Texte merken konnte, obwohl sie ja eigentlich gar keine Ahnung hat, wovon sie spricht. Also meistens ist es ja so, wenn du ja dem Schüler was erklärst, hast du ja deinen Ablauf im Kopf, dann weißt du, warum die Arme da hinkommen und wie die Sprünge heißen und wie die Schritte heißen und diese Kombi versteht dann der Schüler. Aber sich etwas zu merken, was man selber sich bildlich gar nicht vorstellen kann, ist ja für mich ultra schwer. Und das hat sie sehr gut hinbekommen.
Was ist so eine Eislaufkunstfigur, die einen weirden Namen hat? Alex, hast du da irgendwas?
Ein Euler.
Ein Euler.
Genau. Oder ein Salcho.
Salcho, genau. Oh Gott.
Lutz. Ey. Oh Mann.
Und vor allem dann gibt's die Kombis, ne? Genau. Und dann musst du irgendwelche Kombis.
Lutz Euler. Das klingt wie so ein alter weißer Mann. Ja. Oh, nicht schlecht.
Klingt wie eine Krankheit.
Ja, klingt, es ist, ich habe einen nässenden Lutz Euler unterm Fuß.
Genau.
Ach, witzig. Okay, aber das ist ja euer Job, also was heißt euer, doch, es ist ja im Grunde euer Job, einfach das zu spielen, was ihr vielleicht auch gar nicht seid. Also bei dir jetzt nicht ganz so, Alex, du kannst ja Eiskunst laufen. Das wäre krass, wenn du das auch schauspielern könntest. Wenn du einfach das auch einfach imitieren könntest.
Also, viele von uns mussten das halt auch lernen.
Ja, krass. Ja. Genau, und ich hatte eben schon anfangs gesagt, ihr wurdet in euren Rollen zu einem Paar. Das heißt, du hattest, glaube ich, in der Vergangenheit schon mal eine lesbische Rolle, Alex, oder?
Genau, also ich hatte zwei Hetero-Beziehungen und jetzt zwei lesbische Beziehungen, weil meine Figur angelegt wurde.
Mhm.
Genau.
Ah, okay. Das heißt,
es ging letztendlich immer nur um die Liebe.
Mhm. Okay, ja.
Ah, und
okay.
Keine sexuelle Vorliebe.
Wie ist das gewesen, als ihr wusstet, okay, Leute, als dann ein Autor von euch auf euch zukam und gesagt hat, so, ich zeige euch jetzt mal das Drehbuch, ihr werdet eine Liebes-Storyline kriegen. Wie war das für euch? Habt ihr euch gefreut? Wart ihr irgendwie ein bisschen, habt ihr gezögert? Was hat das in euch ausgelöst?
Also ich wusste ja schon, ich habe ja das Casting gemacht und ich habe ja schon ein Casting gelesen, was es ist. Genau, okay. Ich wusste, was auf mich zukommt und ehrlich gesagt, also für mich war es total eine logische Schlussfolgerung, dass das passiert ist, weil ich einfach schon immer gemerkt habe, dass ich einfach auch Anteile irgendwie in mir habe, gar nicht mal in meiner Sexualität, aber irgendwie hatte ich immer einen Bezug dazu. Also es war überhaupt nicht was, wo ich keinen Bezug habe oder denke, oh Gott, da muss ich mich jetzt erstmal reinfinden oder so. Überhaupt nicht. Und mich haben auch ganz oft Leute dann gefragt, ja, ist es dann schwierig, wenn du selber eigentlich heterosexuell bist, das zu spielen? Und der Witz ist dann tatsächlich der, ich habe dann am Anfang immer kurz drüber nachdenken müssen und dann die Antwort war aber eigentlich immer nein. Vor allem jetzt in Bezug auch auf Alex. Es wäre vielleicht was anderes, aber das wäre auch mit einem Mann anders, wenn ich einen Mann vor mir habe oder eine Frau, die mir einfach nichts geben, die mir nicht gefallen, die ich nicht mag, dann kann ich mich, finde ich auch nichts an der Person, in der ich mich verlieben kann. Aber wenn da jemand vor mir steht, der durchaus Eigenschaften und auch vielleicht Züge oder auch optisch was hat, wo ich sage, Mensch, das ist total schön und liebenswert, dann finde ich es relativ einfach, mich auf diese Dinge zu konzentrieren und einfach eine Liebe zu empfinden. Und ehrlich gesagt, es gibt ja auch, also es ist ja auch so, dass man auch sagt, dass unter besten Freundinnen oder engen Freundinnen gibt es auch Flirten. Also da ist auch sexuelle Spannung da. Die wird zwar nicht gelebt in letzter Konsequenz, aber die ist auch vorhanden. Und deswegen ist es für mich eigentlich ganz egal, wer da vor mir steht. Es ist wichtig für mich, dass es jemand ist, den ich abkann. So.
Ja, Alex, wie war es für dich?
Also ich wusste auch wie Laura, dass sie eben eine neue Liebesbeziehung für mich suchen. Mhm. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich wusste schon ja einmal, ich habe ja schon mal eine Liebesbeziehung mit einer Frau gespielt und ich habe diesen Support von außen total gespürt und ich habe mich gefreut, dieser Szene quasi nochmal die Bühne bieten zu dürfen. Und ich habe mir vorgenommen, das nochmal irgendwie erwachsener zu spielen, also ranzugehen. Und habe mich eben gefreut, dass das so zärtlich und so ästhetisch dargestellt wurde, sodass eben nicht nur die Gay-Szene sich quasi darüber freut, sondern dass eben auch den Hetero so ein bisschen so die Sensibilität gegeben wird dafür und dass man eben versteht, aha, es geht um diese zwischenmenschliche Bindung und nicht um das Geschlecht.
Oh, cool. Das finde ich auch immer ganz problematisch, wenn man das sehr mit dem Finger drauf zeigt in solchen Storylines. Und ihr habt das wahrscheinlich auch sehr selbstverständlich gespielt, also so wie sich das so für mich anhört. Ich glaube, das ist auch der beste Weg, das dann authentisch auch rüberzubringen.
Mhm. Und ich finde es auch gut, dass es jetzt auch optisch nicht so klischeehaft dargestellt wird, so wie die Hetero-Welt das halt immer denkt. Ne? Der eine muss so aussehen, der andere muss so aussehen. Weißt du, also es muss nicht immer so und so sein und sonst wird das nicht ernst genommen quasi.
Habt ihr Mitspracherecht gehabt bei der Darstellung oder bei der inhaltlichen Gestaltung eurer Rollen oder nee, nicht eurer Rollen, sondern bei der Gestaltung der Dynamik zwischen euren Rollen, dass ihr sagt, es gab Sequenzen, wo ihr gesagt habt, nee, also komm, das würden wir so nicht machen oder sowas?
Also ich glaube, wir haben Mitspracherecht im Sinne von, also irgendwann mal wir haben es ja wie eine normale Beziehung quasi halt gedacht, wie würden wir in der Beziehung halt handeln und so haben wir das dann halt eben entweder umformuliert oder dargestellt körperlich oder würde man jetzt so auf die Person zugehen oder würde man noch ein bisschen so ein bisschen technische Sachen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber jetzt nicht, wir hatten jetzt keinen Einfluss auf die Storyline, wie sich was entwickeln soll. Also das stand dann schon quasi. Mhm.
Aber was eigentlich schon noch ganz schön war, also ich finde, sie haben sich wirklich Mühe gegeben, es nicht in Klischees fallen zu lassen.
Ja.
Sie waren offen dafür, wenn es passiert ist, waren sie offen dafür, dass man auch sagt, nee, also das fühlt sich irgendwie sehr ausgestellt an. Und das war irgendwie schon ganz schön. Und dann haben Alex und ich eigentlich schon unser Ding draus gemacht, finde ich.
Habt ihr euch irgendwie anders drauf vorbereitet als, ich sage jetzt mal, heterosexuelle Beziehungen, die ihr vielleicht mal in der Vergangenheit gespielt habt? Ich glaube, Laura, du hast erst vor kurzem auch mit der Schauspielerei begonnen, ne? Das ist noch gar nicht so lange bei dir, oder?
Mittlerweile ist es doch, also ich war natürlich erst mal 3 Jahre in Ausbildung, aber jetzt bin ich auch schon wieder, naja gut, lange ist es nicht. Also es sind jetzt 4 Jahre, glaube ich, die ich aktiv bin.
Okay.
Und, aber ich habe davon natürlich, entschuldige bitte, was?
Nee, da hattest du Liebesbeziehungen dann schon gespielt,
genau, oder? Also hatte ich gespielt, aber ehrlich gesagt, nee, also es hat für mich überhaupt keinen Unterschied gemacht. Also ich, zum Glück ist es mir noch nie passiert, dass ich mit jemandem spielen musste, wo ich wirklich dachte,
also das wäre ein absoluter Albtraum als Schauspielerin.
Das ist auch ein Albtraum, genau. Also wenn du wirklich, also ich glaube auch, weil man ja immer sagt, ja, aber du bist Schauspielerin, du musst es herstellen. Da sind die Leute immer so ein bisschen, die verstehen nicht so ganz. Also Schauspiel ist immer noch Ehrlichkeit, ja. Also das heißt, wenn ich dann etwas herstellen muss, was wirklich gar nicht da ist, das ist nicht so einfach. Also Schauspieler hin oder her, das ist einfach schwierig. Insofern, also ich bin's gar nicht anders angegangen. Ich habe einfach versucht. Ich habe mich einfach, ich habe mir Alex angeschaut und habe die Dinge an ihr gefunden, die ich an ihr lieb habe und liebe und schön finde.
Man muss auch dazu sagen, wir kannten uns auch schon vorher. So ein bisschen vom Sehen.
Ja.
Also wir kannten uns, weil wir sind ja beide aus München und wir waren auf derselben Schauspielschule. Ich war aber quasi 4 Jahre vor ihr dran quasi, war 4 Jahre vor ihr fertig. Und wir haben so ein paar gemeinsame Freunde und dadurch hat man sich schon mal gesehen oder den Namen gehört. Und
ja.
Dadurch waren wir jetzt nicht fremd. Also nicht das.
Ja.
Aber ich persönlich muss ehrlich zugeben, dass ich die ersten körperlichen Annäherungsszenen, für mich war es schon ein bisschen anders, weil ich persönlich finde, dass wir Frauen erstens viel detaillierter sind, wir sind viel genauer, wir sind viel, manchmal viel sensibler.
Im Schauspiel?
Im Sinn, nee, im Wesen, in dem, ach so, von dem, was wir halt über uns denken. Und dadurch denke ich, okay, krass, ich bin zum Beispiel so detailliert und sehe gewisse Dinge, die vielleicht ein Mann nicht so offensichtlich sieht. Oder, ne, und dann dadurch dachte ich zum Beispiel, okay, das wird ja die Laura dann ja genauso an mir sehen oder halt so empfinden, weil sie halt auch eine Frau ist. Bis ich halt dann irgendwie so aber gecheckt habe, ja gut, also eigentlich ist es, ne, Quatsch so. Aber ich finde das persönlich.
Zum Beispiel?
Man, ja, ich weiß, was? Ich finde das, ich weiß nicht, Männer kann man, finde ich, viel so mit Posing und Unterwäsche oder so zum Beispiel austricksen, sage ich jetzt mal, ne? So ganz plump. Nee, ganz plump gesagt.
Laura nicht.
Nein. Und ich weiß ja, dass wir Frauen halt all diese Tricks ja so für uns kennen.
Ja, ach so. Mhm.
Und deswegen dachte ich so, ja, dass es vielleicht nochmal so ein bisschen, dass ich mich so ein bisschen mehr unter die Lupe gesehen fühle.
Ja.
Weißt du?
Ich voll. Also du meinst, und ich habe mich auch mehr durchschaut gefühlt von mir als Frau. Du
hattest genau,
also, du, dich hat quasi beängstigt, dass du vielleicht bei mir diese Dinge, die du sonst anwendest, wenn du Liebesbeziehungen spielst, bei mir nicht funktionieren.
Und genau. Man wird ja auch in Rollen gedrängt, mehr oder weniger, wenn man heterosexuell ist. Also gesellschaftlich auch allein schon.
Ja.
Ne? Dass die Frau immer irgendwie, jetzt ganz dummes Beispiel, die Tür aufgehalten bekommt, dass der Mann der Gentleman sein muss. Da fragt man sich doch auch, okay, wie verhalte ich mich jetzt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, wenn man das so gelernt hat über die Jahre, oder?
Ja, oder zum Beispiel halt, ne, so diese Blicke, so ein sexy oder so. Und ich denke,
kommen die
so,
an?
Bei Männern kommen die an, sorry, aber ist so. Und bei Laura würde ich mir denken, Girl, was machst du da eigentlich? Also du brauchst es doch bei mir.
Aber das Lustige ist auch tatsächlich, ich habe das auch alles gar nicht drauf. Also das sind alles Sachen, die Alex drauf hat. Ich habe die echt, Alex dachte, glaube ich, alle Frauen wissen irgendwie, wie man den Mann dann so anguckt und dann macht.
Ja.
Ich bin der gröbste Spacko. Ich kann das überhaupt nicht. Ich bin so ein schlechter Flirter.
Naja.
Alex.
Ich bin schon, also Laura hat auch ihre Blicke.
Ja.
Nur,
aber sie weiß es nicht.
Ja, manchmal weiß ich es nicht oder sie wirken halt anders oder sie verkörpert sie halt anders, aber man spürt schon, wenn eine Person mit jemandem flirtet, ist ja egal, ob Mann oder Frau. Aber
nur bei Alex sieht so aus, wie man sich's wünscht, und bei mir
nein, das stimmt nicht.
Das ist krass, ich kann auch nicht flirten. Ich krieg auch nicht mit, wenn mit mir jemand flirtet.
Nein, ich auch nicht.
Ich denke dann, ach, wie nett.
Ja.
Wie nett ist das denn?
Sympathisch.
Ach, guck mal, da will jemand meine Telefonnummer, ist das nett? Ach, guck mal, will mich anrufen. Ach, das ist aber nett.
Genau, so geht's
und
mir.
Und alle so, bist du eigentlich komplett Gaga?
Ja.
Alex, kriegst du das mit?
Ja, also ich finde persönlich, dass es bei mir eigentlich missverstanden wird, dass wenn ich einfach nur freundlich bin und lächle, dann denkt man immer, ich will flirten.
Okay, auch eine Sicht,
also,
auch eine Perspektive. Ja.
Das ist eigentlich eher so bei mir.
Dein Problem. Ne, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich... Also bei mir ist es auch umgedreht so, ich kann auch nicht flirten, also auch wenn ich das gerne möchte, wenn ich jemanden gut finde, die Person im Raum, die ich am meisten ignoriere, ist meistens die Person, die ich gut finde.
Die du toll findest, ja.
Ja, ich ignoriere den Tod. Der weiß am Ende selber nicht mehr, dass er existiert. Ich sage euch das ist echt, also it's complicated.
Aber das geht in eine ganz falsche Richtung dann eigentlich. Man will es ja irgendwie anders drehen, aber
total.
Funktioniert nicht.
Nee.
Ja, fühle ich, kann ich, also ich überkompensiere dann mit Witzen und lustig und mache mich eigentlich zum kompletten Vollhorst dann. Habe ich mir sagen lassen, weil ich krieg's ja nicht mit in dem Moment. Naja, aber trotzdem finde ich das einen sehr, sehr spannenden Punkt, dass ihr euch trotzdem irgendwie so ein bisschen, dass ihr gelernte Dinge anders anwenden musstet in der Dynamik zwischen den beiden Rollen bei euch. Wie war das Feedback? Weil das ist ja wirklich immer spannend. Ich gucke mir Sachen manchmal an, die werden auch hin und wieder in meine Timeline gespült. Das sind Shippings. Also in der Community wird das unfassbar gefeiert, wenn in Dailies oder in Filmen lesbische oder queere Storylines gezeigt werden, weil es einfach Teil einer Repräsentation ist. Ich finde im Übrigen auch ganz krass, dass das UFA so gut macht, also die Produktionsfirma, die ABZ produziert. All We Need hat UFA auch produziert, auch ein schwules Format. Richtig cool, könnt ihr auch mal gucken. Was habt ihr für Reaktionen von der Community bekommen? Und Anschlussfrage, hat sich euer Blick irgendwie auf die Community verändert? So, Laura?
Also erstmal dieses Shipping, mir ist es, glaube ich, am allerkrassesten klar geworden, als ich habe es Alex schon erzählt, als ich jetzt im Urlaub in Mexiko war.
Ja.
Und man denkt ja dann doch, das ist irgendwie so deutschlandweit und so. Und ich war in Mexiko im Urlaub und hatte aber eine Sportklasse und habe da zusammen mit einer Frau, die war um die 60, super spannende New Yorkerin, habe mit der Sport gemacht. Und dann irgendwie sind wir danach ins Reden gekommen und dann hat sie von ihrer Ehefrau gesprochen und ich habe aber gar nichts gesagt davon, was ich mache. Und dann fing sie auf einmal an zu erzählen, dass es eben so Clips gibt, wo ganz viel einfach nur lesbische Paare auf Soaps rausgeschnitten werden, die nur diese Szenen auf YouTube wiedergegeben werden und so. Was ich ja irgendwie schon wusste, aber mir war die Internationalität nicht klar. Und dann sagt sie zu mir, you guys in Germany, you also have some soaps. There's this one couple, they do like a, they're like ice skaters, I think. Und dann gucke ich sie so an und sag,
no way.
Me. Und dann sagt sie, oh my God, you're Ava. And I'm like, oh my God, I'm Ava. Und dann war ich selber mit den Nerven gerade am Ende, weil ich dachte, ich kann einfach nicht fassen, dass diese New Yorker Frau das gesehen hat. Und ich muss wirklich sagen, ich finde, also rückblickend, das Schönste an diesem Jahr, dass ich jetzt da war als Ava, ist das, weil ich einfach merke, wie viel das bedeutet für diese Community.
Ja.
Und das nicht nur, also das war nur ein Moment, aber auch Alex weiß es ja, wenn dann diese jungen Mädels zu unserem Studio kamen, 13, 14, 15, die wirklich anfangen zu weinen und zittern. Ich bin in dem Moment total überfordert, ehrlicherweise, weil ich gar nicht einordnen kann. Aber was mir klar ist, ist, ich kann das vielleicht nicht nachvollziehen, weil ich selbst nicht betroffen bin, aber für diese jungen Mädchen, die einfach sagen, ich habe nie Repräsentation gehabt, ich habe mich immer komisch gefühlt und als Außenseiter und weird.
Voll.
Und endlich werde ich wahrgenommen als Teil dieser Gesellschaft und normal. Ja. Und das muss ich einfach sagen, da bin ich super dankbar, dass ich die Möglichkeit, das war mir vorher nicht klar, dass ich da so eine Rolle übernehmen darf, da so eine Wirkung zu haben.
Voll.
Und jungen Mädels zu helfen. Und das ist für mich ungeschlagen.
Ich glaube, als junges Mädel hättet ihr mir auch unfassbar geholfen, weil ich hatte, das habe ich auch in der Vergangenheit öfters mal erzählt, keine Repräsentationsfiguren so. Es gab ja ein paar ausgewählte queere Frauen in der Medienbranche, mit denen konnte ich mich aber nie so wirklich identifizieren. Und hätte ich euch gesehen, hätte ich gedacht, oh geil, es ist möglich. Also diese Diversität innerhalb dieser Community repräsentiert ihr ja auch, ne? Dass ihr zwei sehr weiblich feminine Frauen seid in den Rollen, die eine Liebesbeziehung führen. Das gab's in meiner Zeit gar nicht. Mhm. Da war nur klar, wenn du lesbisch bist, musst du einen Autoreifen wechseln und hast immer ein bisschen ein bisschen Öl im Gesicht, weil du gerade von aus einer Werkstatt kommst. Ja. Und das habe ich immer gedacht. Darum, ich bin durch diese fehlende Repräsentation in so eine Identitätskrise geraten als Jugendliche, weil ich nicht wusste, wohin gehöre ich denn?
Genau.
Und das ist voll wichtig, dass du das sagst, dass ihr das genau ausfüllt mit diesen Rollen oder mit der Storyline. Also das kann ich auch total nachvollziehen. Ja, finde ich auch so schön, dass ihr das auch mit so einem, also dass das überhaupt nicht irgendwie komisch ist für euch, dass ihr sagt, oh, ich hatte am Anfang total die Probleme oder so. Das ist für euch so, das fühlt sich auch echt gut an, so das zu hören.
Nee, also es war nicht nur, also ich meine, das Einzige, was mich überfordert hat, war einfach, dadurch, dass es meine erste große Rolle war, war die Intensität oder die Menge der Menschen, die plötzlich auf mich zukamen und halt auch sehr schnell dann nach einem greifen und auch, also viele Fragen stellen, viel schreiben und da muss man dann sich abgrenzen, weil das kannst du nicht auffangen, das ist einfach zu viel. Ja. Aber die Wirkung ist für mich echt sehr, sehr, sehr schön.
Alex, wie war das so für dich? Also ich meine, du hattest das ja schon mal in der Vergangenheit, ne? Du hast aber eben gesagt, und das, da habe ich noch gedacht, das möchte ich nochmal nachfragen, dass du gelernt hast, Erwachsener in deiner Rolle oder der Ausgestaltung der Rolle zu sein. Wie meinst du das? Was hast du da für einen Entwicklungsprozess in der Darstellung lesbischer Charaktere hinter dir?
Also zunächst einmal bin ich ja selber dann gewachsen. Das liegen ja, glaube ich, 2 Jahre Unterschied seit der letzten lesbischen Story. Und dadurch konnte ich natürlich viel persönliche Erfahrung und persönlichen Mindset ja auch mit reinbringen. Und das hätte ich wahrscheinlich auch für eine Hetero-Beziehung gemacht. Also das war ja für mich dann egal, welche Beziehung das jetzt letztendlich ist. Aber ich wollte einfach, dass der Tonfall zwischen diesen beiden Menschen so natürlich und so reif wie möglich eben vor sich hin plätschert und nicht eben irgendein Gefühl zu beschreiben oder halt zu sagen, sondern das Gefühl fühlen zu lassen und vielleicht aber was anderes sagen, sodass dass da eben so eine gewisse Tiefe halt entsteht. Das ist ein bisschen komplex ausgedrückt, aber.
Nee, das ist ja immer, das höre ich ja immer von anderen Schauspielern, wenn man so Interviews sieht und so diese Tiefe. Sandra Hüller hat das vor einiger Zeit mal, habe ich ein Interview von ihr gesehen, wie die an ihre Rollen rangeht. Das ist so krass eigentlich. Also beschäftigt sich auch gefühlt irgendwie gar nicht viel mit so dem Umfeld, sondern macht sich so ein eigenes Bild, lässt sich dann so ganz drauf ein. Das ist, jeder hat ja so seinen anderen Weg. Seinen individuellen Weg, sich mit einer Rolle irgendwie anzufreunden. Hattet ihr da auch irgendwie so euren Style? Also wie fangt ihr an, eure Rolle zu mögen, zu fühlen?
Also ich glaube erstmal, man probiert sich ja auch erstmal aus.
Ja.
Und man guckt auch erstmal, okay, was kann man auch auf diesen Zeitraum halten? Und weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt einen Monat einen Film drehen und dann ist fertig, sondern man muss es ja das ganze Jahr durchziehen.
Ja.
Du legst halt dann so fest, okay, vielleicht was ist der Figur besonders wichtig oder was macht die Figur besonders traurig oder keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Was ist der Figur als Ziel insgesamt wichtig? Ne? Jetzt in meinem Fall war es halt auch die Karriere und eben dieser Spagat zwischen Liebesbeziehung und Karriere. Oft ist es ja so, das eine oder andere leidet ja oft immer und dann ist es halt einfach so für sich, dass man erstmal Sachen festlegt und letztendlich guckt man ja dann, was gut funktioniert oder eben nicht. Aber dadurch, dass ich meine Figur ja schon kannte, wusste ich die Gedankengänge ja schon. Im Vergleich jetzt zu Laura, die jetzt erstmal ihre Figur erstmal anlegen muss, war das für sie, glaube ich, eher ein komplexerer Prozess.
Hat man das dann auch manchmal, dass man sagt, okay, was würde Chiara jetzt denken, dass man irgendwie,
Also, Chiara war ja immer so ein Mensch, die eher so verschlossen war. Es ging immer nur um die Karriere. Sie hat halt viele Kindheits-Issues. Sie ist gefühlt ohne Eltern aufgewachsen. Also die Liebe fehlt eh schon mal. Die einzige Liebe, die sie halt bekommen hat, ist die vom Eissport. Das ist das, was sie beflügelt hat. Okay. Und dadurch konnte sie sich ja schwierig in Personen einlassen, schwer vertrauen und hat erstmal, glaube ich, gar nicht mehr an die Liebe geglaubt. Bis halt jetzt letztendlich Ava kam. Und sie vom Gegenteil überzeugt hat. Und dadurch ist halt eine neue Seite an Chiara erwacht. Eben diese sensible Seite, diese fürsorgliche Seite, diese Zärtlichkeit. Davor war es einfach nur hart, 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 hart. Ich muss abliefern und gewinnen und weil sonst werde ich ja nicht anerkannt und gesehen und geliebt. Und ich glaube, durch Ava hat sie eben diese Tiefe eben noch mehr bekommen, wo die Zuschauer auch noch mal mehr Sympathie für sie entwickelt haben. Und wie jeder Mensch halt, ne? Ich sag auch, ich finde auch immer, wenn man eine Frau sieht, die davor immer so taff und so, und sobald sie sich verliebt hat und Mann hat und so, sieht man so, sie glowt und sie hat dann so eine andere Seite. So, deswegen sagt man ja auch, die Liebe tut dir gut, sie steht dir. Und ich glaube, dass das eben auch bei Chiara der Fall war.
Du hast gerade gesagt, dass man seine Rolle auch dadurch natürlich auch kennenlernt und auch anlegt. Wie ist das in der Außenwahrnehmung? Die Leute kennen euch ja auch dann so. Können die von Fiktion und Realität manchmal auch nicht mehr unterscheiden? Laura, du hast eben auch schon gesagt, dass sie so auf dich zugegriffen haben, dass das viel war, weil ich glaube, man kann sich schon auch in diese Geschichten, sei es jetzt eure oder die anderen des Ensembles, ja auch irgendwie verlieren. Gibt wahrscheinlich Leute, die ziehen daraus ihren ganz viel. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht, dass die Leute irgendwie auf euch zukamen und euch auch mit diesen Rollennamen angesprochen haben?
Ja, also ich würde schon sagen, dass die Leute meistens, also sie haben schon natürlich ein Bewusstsein dafür, dass man Schauspielerin ist, aber ehrlich gesagt, wie sollen sie es wissen? Also wenn jetzt jeden Tag um 19.05 Uhr Ava durch ihr Wohnzimmer flimmert, ne, oder Chiara, dann sind es halt Ava und Chiara. Ja. Und wenn die uns dann irgendwo sehen, am Flughafen oder wo auch immer, dann ist natürlich das Bild ganz klar da. Ich glaube, es ist eher umgedreht. Es ist dann eher, wenn man uns dann vielleicht live sieht und man hat einen ganz anderen Style oder die Haare sind auf einmal kurz, dann ist es eher eine Irritation, dass man plötzlich diesen Menschen sieht und sich denkt, oh fuck, wer ist diese Frau? So, das ist sie? Das ist die? Also es ist eher so, dass wir mehr die Rolle für diese Leute sind, als wer wir wirklich sind.
Ja.
Und das macht es natürlich manchmal dann auch ein bisschen schwierig, weil man begegnet sich hier. Because I'm me.
Ja.
Und die denken aber, und irgendwie, du kommst nicht zusammen. Also,
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, Irina Schlauch und ich bringen zusammen ein bisschen Farbe in die Flinterwelt. Mit dem Love is Life Pride Special kommen wir am 29. Juni nach München in den Schlachthof, am 19. Juli ins Karlswerk nach Köln und am 1. August ins Übel und Gefährlich nach Hamburg. Eins meiner persönlichen Highlights wird die Live-Weltpremiere meines ersten Songs sein. Es wird weitere Highlights geben, es wird lustig, deep und selbstverständlich seid ihr mittendrin. Love is Life Pride Special 2024. Tickets gibt's auf eventim.de oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
Ein Freund von mir hat mir das mal ganz schön erklärt, der auch lange in der Soap gespielt hat. Und der hat zu mir gesagt, wenn er Fans trifft, liegt das Problem einfach darin, dass der Mensch, also der Fan, der hat ein Gefühl für ihn, der kennt ihn, der hat ein Gefühl für ihn, der hat eine Leidenschaft, der weiß seinen Namen, der weiß, der kennt sein Gesicht und für den ist es ganz vertraut. Das heißt, er geht auf ihn zu mit absoluter Vertrautheit. Er kommt ihm dann auch vielleicht körperlich sehr nahe, will ihn umarmen oder so. Und er sagt aber, ich habe diesen Menschen aber noch nie gesehen. Ich habe kein Gefühl für den Menschen. Und dadurch begegnen wir uns hier. Und wir kommen nicht zusammen. Es ist für beide ein bisschen unbefriedigend.
Ja.
Weil ich werde in dem Moment so ein bisschen überrannt.
Ja.
Genau. Und der andere bekommt nicht die Liebe zurück, die er gerade geben möchte.
Ja.
Und es ist ein bisschen frustrierend für beide Seiten. Und ich glaube, das ist immer die Thematik bei Fan und was auch von uns dann nennen möchte. Öffentlicher Person.
Ja.
Die irgendwie spannend ist, die Dynamik.
Voll. Also ich kenne das nur, habe ich ein interessantes Interview mal gelesen von Christoph Maria Herbst, der Stromberg dargestellt hat. Der meinte, also das war ja super erfolgreich, diese Serie, Mockumentary. Und die Leute haben dem Sachen nachgeschrien auf der Straße, die konnten überhaupt nicht mehr unterscheiden, was Fiktion und Realität ist. Und da kam ich gerade drauf, dass die Leute auch irgendwie gerade in Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen, in Krisenzeiten, daraus natürlich auch so eine Stabilität ziehen und sagen, oh Gott, zum Glück, da ist die Welt noch in Ordnung bei AWZ. Und das finde ich spannend. Und Alex, wie ist das bei dir nach 5 Jahren? Also kannst du irgendwie so ein, kannst du da auch irgendwie nochmal so ein Ereignis vielleicht nachzeichnen, was darauf einzahlt, auf diese Unterscheidung Fiktion, Realität?
Ich habe dadurch, dass ich ja doch so viel gespielt habe und auch mehr Beziehungen, habe ich nicht nur das lesbische Publikum, sondern halt auch das hetero Publikum. Und wenn mich halt eben...
Du hast alle gekriegt.
Genau.
Das ist gut. Das ist gut.
Wenn mich halt die Omas oder so ansprechen oder halt...
Stimmt.
Also das...
Die gucken's ja auch.
Man ist halt wirklich so mit der Figur mitgegangen, weil halt eben noch dieses Sportliche war und dann noch dieses Tänzerische und diese...
So eine Enkelin.
Genau, und dann eben diese Mutter-Tochter-Beziehung mit Simone halt in der Serie.
Ja.
Dadurch habe ich halt, glaube ich, noch mehr Herzen erreichen können. Mhm. Aber ich war halt eben, wie gesagt, sehr lange die Antagonistin und auch sehr hart und sehr gemein und sehr fies und... meine Eltern, die haben ja ein Restaurant und da helfe ich halt manchmal aus. Und wenn ich dann zum Beispiel Leute bediene, die ich halt nicht kenne, die mich nicht kennen, weil uns gibt es auch schon fast 30 Jahre und die mich halt nicht von klein auf kennen, neue Kunden, die sind dann natürlich erstmal so überrascht, wenn ich sie halt bediene. Und dann, wenn ich sie dann aber eine Zeit lang bedient habe und sie mich dann vielleicht zugeordnet haben, weil manchmal ist es so, hey, ich kenne sie, aber woher kenne ich sie, ne? Kann doch nicht sein, dass sie mir hier jetzt gerade mal eine Spaghetti Bolognese bringt und aber noch gleichzeitig im TV arbeitet. Das geht ja gar nicht, ne? Hey. Und dann kommt man irgendwie so ins Gespräch, oh ja, krass, das bist du doch, ne? Und dann kommt halt immer dieses, ey, du bist ja voll nett. Also das war am Anfang ganz oft so, dass die Leute mich als wirklich fies halt natürlich abgestempelt haben.
Oh Gott, und dann, auch nicht schön eigentlich.
Ja, aber dann war das halt eben so positiv überraschend für die, dass ich ja dann doch so, naja, halt herzlich und freundlich bin und
Und sie mit Essen versorgst.
Genau, und ich sie mit Essen versorge.
Und Spaghetti Bolognese kannst.
Genau.
Ja. Ach krass, ja gut, das ist aber ein positives Beispiel. Mir wird oft gesagt, ach, du bist mal klein. Du bist
ja, das ist bei mir auch so. Du bist aber schmal. Du bist aber klein. Sehen siehst du viel größer aus.
Ist ja eigentlich so, ne? Habe ich mal gehört. 5 Kilo?
Ja,
5 Kilo.
Ja, so
hat man dann so.
5 Kilo hat man mehr, ja. Mhm.
Was wird dir so gesagt, Laura, wenn Leute auf dich das erste Mal im Real Life treffen?
Du bist aber groß. Ich bin ja auch ein Riesenbaby. Aber ich glaube, das sieht man auch in der Serie, dass ich groß bin. Einfach schon alleine auch durch den Größenunterschied mit Alex natürlich.
Ja. Fernbeziehung. Ja.
Genau. Also das wird relativ wenig kommentiert, ehrlich gesagt.
Okay.
Ja. Nö, da wird wenig kommentiert.
Habt ihr das Gefühl, dass weil ihr eben eine Rolle verkörpert der LGBT-Community, dass ihr eine gewisse Verantwortung habt in eurer Darstellung? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber dass ihr irgendwie denkt, also wir haben hier eine andere Form der Darstellung einer Rolle, als wenn wir jetzt ein heterosexuelles Paar spielen würden?
Also ich muss sagen, ich versuche, und gelingt mir eigentlich auch ganz gut, ich mache da wirklich keinen Unterschied, weil genau darum, finde ich, geht's, dass man aufhört, einen Unterschied zu machen. Also es ist eben, also das Einzige, wo ich mehr Verantwortung sehe, ist, dass ich dann auch jetzt, wie ich es auch eigentlich immer gemacht habe, wenn es Interviews gibt oder man darüber spricht, dass man da einfach nochmal bestärkt, auch als Laura, ist es in meinem Interesse, diese Community zu stärken. Das finde ich wichtig. Aber abgesehen davon, also gerade was das Spiel angeht oder so, es geht ja wirklich darum, es zu normalisieren. Es geht ja wirklich darum zu sagen, Liebe ist fucking Liebe. Mhm. No matter what. Und dann ist es meine Aufgabe, auch genau diese Normalität irgendwie reinzubringen, indem ich sage, es ist halt Liebe. Und dann spiele ich halt, oder im besten Fall fühle ich eben diese Liebe. Und viel mehr Anspruch, glaube ich, braucht man da gar nicht, weil da ist weniger echt mehr. Also ich muss ja nicht, also ich glaube, genau darin liegt auch das, was Alex auch vorhin gesagt hat, mit dem Reifen, dass man an die zweite lesbische Rolle anders rangeht als an die erste. Wenn man jünger ist und noch, und auch wie es halt vor 10 Jahren auch noch war, so ein Klischee im Kopf hat von lesbischer Liebe, dann spielt man das Klischee halt auch mehr. Und dann lernt man irgendwann, dass es nicht ums Klischee geht, sondern dass es einfach um zwei Menschen geht. Und das ist, glaube ich, oder Alex, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass man auch darin reift, dass es einfach darum geht, eine Liebe zwischen zwei Menschen darzustellen.
Ja, okay.
Voll.
Ja. Und ich habe letztens im Zuge dieses Interviews, was ich geschaut habe mit Sandra Hüller, habe ich einen Satz hat sie gesagt, der mich total beeindruckt hat und das zahlt darauf total ein, was du sagst. Und zwar, Erklärbarkeit ist ein Service an die anderen. Das heißt, wenn ich sage, ich erkläre diese Beziehung, mach sie damit auch zu was anderem, zu was, ich sage jetzt mal in ganz großen Anführungszeichen, Abnormalem, wenn ich das erklären muss, wohingegen ich eine heterosexuelle Beziehung nicht erkläre. Ja. Und darum finde ich diese Selbstverständlichkeit und sich vielleicht auch gar nicht so viel Gedanken zu machen, eigentlich total smart, natürlich. Und auch gut, die Herangehensweise.
Ja, genau, also das ist tatsächlich ganz oft, ich finde sowieso, ob jetzt im LGBTQ-Bereich oder überhaupt in allen Bereichen, in denen Menschengruppen ausgegrenzt werden, oft ist die Problematik auch darin, dass es überthematisiert wird, sodass es zu... So.
Ja. Aber es muss mit viel mehr Selbstverständlichkeit erzählt werden.
Genau. Aber gleichzeitig bin ich auch immer der Meinung, wenn eine Sache sich verändern soll, muss meistens, habe ich festgestellt, das Pendel erstmal in die ganz andere Richtung gehen. Das ist auch bei Black Lives Matter so zum Beispiel. Da muss es halt erstmal super laut werden und alle sagen, boah, es nervt, das ist zu viel. Ja. Mhm.
Und dann kommt es bei den meisten erst an.
Genau. Ja. Erst dann hat der Michael Huber in Hintergugel-Dupfing auch verstanden, dass es okay ist.
So.
Ja, ist so. Ich habe auch letztens darüber nachgedacht, wenn das Thema LGBT oder diese ganzen Themen in dieser Bubble mich anfangen zu nerven, dann kommt es erst beim
Autonormalverbraucher an.
Richtig, genau. Genau. Dann ist es auch genau. Gut so. Solange ja. Muss man es dann ja. Noch machen. Also was heißt muss man? Das hört sich jetzt total kann negativ man. An. Kann man, darf man machen. Ja, also das finde ich immer ganz ganz cool. Ich habe früher übrigens GZSZ geguckt. Habt ihr selber eigentlich mal Soaps geguckt? Oder?
Ich habe immer Sturm geguckt, Alex.
Sturm der Liebe. Alex, du hast nie Soaps geguckt?
Ich war auf dem Eis.
Ach ja, klar. Streber. Natürlich. Naja, du hast deine Rolle schon geprobt.
Genau.
Damals.
Nee, ich hatte dadurch, dass meine Eltern halt Gastronomen sind, hatten wir eh schon so ein verschobenes Ding, sage ich jetzt mal.
Ja.
Weil man halt, ne, man ist immer bis 23 Uhr im Geschäft und so und dann gehst du auf die Eltern besuchen und nach der Schule und dann das Training dazwischen, irgendwie war jetzt nicht so viel Zeit für Fernsehen an sich. Wenn, dann hat man sich hier und da im Internet irgendwas halt angeschaut, filmmäßig oder Serien oder, also ich gehe eher sowas wie Sex in the City oder so, die alten Folgen oder halt, ne, sowas, ja. Geil. Aber jetzt nichts im TV. Nur das, was vielleicht eben akut nach der Schule mal lief, um sich mal abzuschalten, ne? Sowas wie King of Queens und so, das sowas liebe ich ja.
Ich habe früher unsere kleine Farm geguckt. Kennt ihr das noch?
Ja, das kenne ich auch noch. Das ist aber uralt, ne? Ja.
Uralt. Das ist uralt tatsächlich. Aber ich fand's gut. Oder auch so Talkshows. So Bella Kiesbauer oder Hans Meiser und so ein Kram.
Stimmt. Oh, wo die sich immer alle angeschrien haben. Oh,
ja, und den Vaterschaftstest gemacht habt und so.
Stimmt.
Ja.
Stimmt, wo dann der Ex-Partner reinkam, obwohl der neue Freund schon da war und so. Ja.
Und den so angegriffen, in dem an die Gurgel gegangen ist in dem Moment. Vor laufenden Kameras. Okay.
Das war schon gut. Ja, stimmt.
Ihr habt ja, also Schauspiel ist euer Leben, also beziehungsweise das macht ihr das jetzt auch nach dem, und das ist jetzt das Traurige an alle, die zuhören, ihr habt jetzt aufgehört, das heißt ihr beide als Serienrollen geht aus der Serie raus und zieht zusammen nach München, lustigerweise seid ihr auch im Real Life jetzt nach München gegangen.
Ja. Yeah.
Was macht ihr jetzt? Also das ist jetzt so ein bisschen, ich glaube, das interessiert auch viele. Wie geht's bei euch jetzt weiter?
Alex, das werdet ihr dann sehen. Kein Kommentar mehr.
Gehst du zu GZSZ?
Nein.
Nee, das darf man nicht, weil ich glaube, da gibt's dann richtig Ärger wahrscheinlich. Nee, wohl. Nee, ach. Quatsch. Ist das nicht auch letztens bei irgendwem, ich habe doch irgendwen gesehen, der von einem Soap in die andere, egal.
Also zum Beispiel bei uns, die Silla, die bei uns jetzt bei AWZ ist, war früher bei GZSZ. Genau.
Ja,
also da
genau.
Genau. Okay. Da müssen aber einige Jahre dazwischen liegen.
Das glaube ich auch,
okay. Also sonst kriegt man das gar nicht mehr zusammen.
Mindestens drei müssen es sein. Und bei ihr sind es, glaube ich, auch schon fast 10 oder 9 oder so gewesen.
Ja, okay.
Deswegen geht das.
Es ist dieser deine Rollenmutter quasi Simone, ne? Ist das von okay.
Genau.
Die ist ja auf dem gleichen Level wie Joe Gerner und ich liebe die Bösewichte. Ich finde das immer großartig. Ich habe nur das Gefühl, die haben ein richtiges Problem auf der Straße. Da können mit Sicherheit einige Leute nicht differenzieren, wenn du so eine sehr schwierige Person spielst, beziehungsweise die Seiten hat, die sehr schwierig sind, dann kann ich mir das vorstellen, dass das nochmal eins drauf ist.
Ja, wobei ich halt jetzt finde, dass im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren, dass Social Media alles natürlich viel runter, ne? Weil man sieht die dort auch privat und so, man sieht es auch total lustige und coole Menschen.
Früher hatten wir
und dadurch ist da schon total viel Wind aus den Segeln genommen worden.
Ja. Also zum Glück.
Ja.
Laura, du hast mal eine Steuerausbildung gemacht, beziehungsweise Steuermanagement. Von den Steuern zu AWZ. Wie geht das?
Also long story short. Also ich habe einen Master in Steuerrecht gemacht. Das war 2012 bis 2014 oder 15. Und da habe ich es aber nur gemacht, weil mein Papa hatte eine Steuerkanzlei und ich wollte einfach, wie sehr viele, besonders Deutsche, die immer gerne die Sicherheit
in ihr
Leben holen. Genau.
Ja.
Und ich habe dann gedacht, ich mache das jetzt einfach und wusste eigentlich, dass es mir wahrscheinlich keinen Spaß macht, aber ich dachte, man kann sich in Dinge reinquetschen, wenn man muss. Mhm. Ich musste auf die harte Tour lernen, dass das nicht stimmt. Und dann bin ich nach New York gezogen, habe mir da einen Job gesucht in der Steuer- und Anwaltskanzlei, weil ich wollte immer in diese Stadt und habe dann gedacht, okay, wenn ich schon einen Job mache, der mir eigentlich keinen Spaß macht, dann wenigstens in New York. Und das hat dann auch geklappt. Und habe dann diesen Job gemacht und musste aber feststellen, dass es ganz egal ist, wo auf der Welt du bist. Wenn du jeden Tag was machst, was dir keinen Spaß macht, dann ist es einfach nicht schön.
Okay.
Und das habe ich auch da festgestellt und habe dann aber gedacht, okay, aber zumindest bist du in der Stadt, in der alles möglich ist, dann gehst du jetzt einfach, weil ich hatte zu der Zeit was mit jemandem, der mich immer abends mit ins Theater genommen hat. Und der kannte die Schauspieler dort. Und dann hat er mich immer mit hinter, die haben immer noch Drinks genommen nach dem Stück. Und dann saßen wir immer in diesem kleinen Theater, da war so ein Bücherraum dahinter. Und da haben wir dann immer noch was getrunken. Das war total, ich habe mich so cool gefühlt. Ich habe mich so unglaublich special gefühlt mit diesem Raum, mit diesen coolen Schauspielern. Und die haben mir dann den Tipp gegeben, das ist eben Susan Batson Studio, das ist so ein Studio. Und dann bin ich dahin und habe Schauspielunterricht genommen einmal die Woche, so als eigentlich zum Spaß. Mhm. Und um diesen Ausgleich zu schaffen. Und habe dann aber gemerkt, okay, ich will nicht immer das Wort benutzen. Nee, ich habe gemerkt, ich mag meinen Job nicht besonders.
Ja, und hast du es aber auch voll okay.
Ja, ich, ja, genau.
Es ist vollkommen fein.
Ja, es war wirklich, wirklich grausam.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, Laura, jetzt bist du 26 oder 27 war ich, glaube ich, bist du nochmal mutig. Und dann habe ich einfach gekündigt. 2 Wochen Kündigungsfrist in den USA. Das war natürlich easy. Super für mich. Das war top. Ich bin da wirklich morgens reingelatscht und saß dann da. Und das Lustige war aber auch, wirklich, ich habe damals meinen Chef, ich saß vor dem mit Tränen in den Augen und habe gesagt, also ich kann diesen Job nicht mehr machen, das macht mir einfach keinen Spaß. Und er hat nichts gesagt, hat mich nur angeschaut und hat dann gesagt, ja, Laura, also ehrlich gesagt, keine große Überraschung, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich dachte mir so, oh, wow, anscheinend habe ich einen richtig beschissenen Job gemacht. Ich war auch so. Ja, und so war das dann. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen und bin dann wirklich sehr schnell einfach Rückflug gebucht. Therapeutentermin habe ich auch gleich gebucht und auf die Ausbildung bin ich direkt angegangen. Und so ist das dann gekommen. Und dann wurde es doch noch gut zuletzt. Also ich habe es bis heute nie bereut.
Krass. Wenn das Schönste am Job die Kündigungsfrist ist, ist mir gerade eingefallen. Aber ich kann es total nachvollziehen. Schreibtischjob und so ist auch nicht meins, aber man hat es gemacht, weil man es irgendwie macht oder machen muss.
Ja.
Und wenn man irgendwie weiß, okay, da ist eine Leidenschaft für etwas, sei es jetzt Moderation oder Schauspiel oder so, da muss man dem auch einfach irgendwie nachgehen.
Ja.
Also, finde ich. Okay, und dann bist du durch Zufall dann an die Rolle bei AWZ gekommen, oder?
Also die haben mich tatsächlich schon mal, ich glaube 2 Jahre vorher war ich schon mal gecastet, und zwar für die Rolle der Kim.
Ja.
Und das habe ich aber nicht bekommen, dieses Casting. Ich weiß aber, dass das ganz gut lief. Die fanden alles gut, was ich gemacht habe, nur es war einfach nicht der Match. Und dann haben sie 2 Jahre später eben nochmal gesagt, so, jetzt haben wir eine neue Rolle, die irgendwie passen würde, würdest du nochmal für ein Casting reinkommen? Also es war dann so ein bisschen, die kannten mich schon und haben mich dann einfach nochmal reingeholt. Und ich habe dann wirklich im Nachhinein auch gedacht, krass, ich bin echt dankbar, dass es die Rolle wurde und nicht die andere. Das war ein viel besserer Match. Also es kommt dann schon auch immer so, wie soll. Man muss manchmal auch einfach ein bisschen Vertrauen haben.
Seid ihr denn jetzt persönlich auch so ein bisschen traurig, dass ihr diese Rolle ablegt? Wächst einem doch schon so ein bisschen
zusammen mit einem. Ja, man wächst auf jeden Fall rein. Es ist halt wie so ein Anzug, ja, was man jetzt dann so auszieht und dann in seinen Rollenrepertoire-Schrank halt hinhängt. Und man weiß dann so, okay, die kann man, wenn man will, immer wieder rausholen. Aber ich persönlich finde, also alles, was zählt, ist auch ein Zuhause für mich geworden. Die Menschen, die Umgebung, diese Routine, das alles abzulegen, ist auch nicht so einfach, ne, sich zu entscheiden, okay, ich verlasse jetzt die Sicherheit und ich verlasse diese Menschen. Und die Arbeit wird ja oft dann anerkannt, ne, nach einer Zeit. Okay, du wirst quasi anerkannt für das, was du da bietest, und das wird wertgeschätzt, und sich jetzt irgendwo hinzugeben, wo du nicht weißt, ob das wertgeschätzt wird, ob das halt anerkannt wird, ist halt auch nochmal so eine Entscheidung, die man halt trifft und die man auch wirklich geht. Chiara ist schon traurig, sie abzulegen, doch, würde ich schon sagen.
Glaube ich.
Bei mir, also zum einen, ich habe natürlich viel kürzer gemacht. Ne? Es ist einfach ein Unterschied. Ne? Alex hat da 5 Jahre lang gearbeitet. Das ist einfach eine saulange Zeit. Und ich muss aber auch sagen, es ist einfach ein ganz tolles Team da vor Ort. Das ist sehr, sehr nette Menschen, die da zusammenkommen und wirklich jeden Tag sich echt ein Abackern und wirklich jeder versucht trotz dem Stress irgendwie respektvoll zu bleiben dem anderen gegenüber und so. Das war eine super schöne Erfahrung für mich. Und ja, auch das erste Mal, dass ich so intensiv und so lange mit einem Team gearbeitet habe. Und es war auch einfach schön, weil Alex und ich einfach auch immer Spaß hatten miteinander. Ne? Und dann war es schon, also es war auch, es war schon lustig, Alex, ne? Unsere letzte Szene. Ich habe ja gedacht, weil ich war echt auch, es war einfach viel Arbeit. Und ich war schon am Ende, bin ich so ein bisschen auf dem Zahnfleisch dahergekommen. Ich war so, ich kann nicht mehr. Wenn du auch weißt, das Ende ist in Sicht, dann fängt der Körper irgendwie auch schon an, sich umzustellen.
Aufzugeben.
Ja, so. Es ist schon so ein bisschen so, genau, man schleppt sich so durch die Ziellinie, wie bei einem Marathon so ein bisschen. Und ich habe eigentlich, und da hatten wir die letzte Szene, und eigentlich wusste ich ja, dass das passiert, dass dann, es ist halt üblich, dass dann das ganze Set kommt und alle klatschen nochmal für dich beim letzten Bild und so. Eigentlich habe ich es gewusst, aber irgendwie habe ich nicht damit gerechnet. Irgendwie habe ich es einfach nicht präsent gehabt. Und ich war eigentlich total durch und dachte mir, boah, ich will einfach nur nach Hause, ich kann nicht mehr. Und dann kamen aber all diese Menschen und dann standen die da alle. Und ehe ich mich versehen habe, habe ich wirklich auf eine ganz hässliche Art geweint. Also ich habe wirklich so geschluchzt. Ich konnte nicht mehr. Und dann ist mir erstmal klar geworden, wie viel es mir dann doch bedeutet hat, dass ich deutlich mehr drin, I had much more in it, als ich dachte. Also man hat gar nicht viel Einsatz drin, aber es war verdammt viel Einsatz. Und das war irgendwie schön zu merken, und zwar bei Alex nämlich auch so, das war total schön zu sehen, dass wir beide wirklich da standen, wie so kleine Mädchen, und das war ein schöner Moment irgendwie.
Ja, und Flügge werden, mehr oder weniger.
Ja, voll.
Für was Neues. Schon.
Genau, doch total. Das war wie eine Schule, wo man sich auch einfach Fehler erlauben konnte und ich habe echt viel gelernt. Und
ja, das glaube ich. Das sagen auch alle, und das hat auch Maike Johanna Reuter gesagt, dass das, es wird so, also es, dadurch, dass es ja auch sehr eng getaktet ist, du musst die Szene jetzt innerhalb, du hast nur fünf, keine Ahnung, wie viele Takes man hat, fünf, drei, vier Takes, irgendwie
eher
so.
Zwei, drei.
Ja. Und dann muss das sitzen und dann musst du das auch können. So. Und dann da muss man innerhalb kürzester Zeit sehr viel abliefern. Und ich habe mal gehört, dass das die beste Schule für Schauspiel sei. Also wenn man das überlebt hat, wird man alles überleben.
Ja, also technisch auf jeden Fall. Technisch, ja. Technisch auf jeden Fall.
Ja, es also ist halt, insofern.
Es ist halt künstlerisch, also muss man halt differenzieren. Ja, also technisch,
Knappheit an Zeit.
Genau, technischer Ablauf, ne, Position treffen, Marken treffen, Licht spüren, die Kamera gucken, nicht reinschauen, dann und dann. Also das sind alles so Abläufe, die halt so automatisiert werden und halt geübt werden. Aber ob man jetzt künstlerisch und menschlich abliefern kann und das und dir so eine Natürlichkeit mit reinbringen kann, das ist schon Talent. Also das ist, kannst du nicht lernen. Das hast du entweder in dir oder nicht. Das kann man auch üben. Das kann man auch wirklich üben. Aber ob du dann letztendlich wirklich in dem Moment so überraschen kannst oder so berühren kannst oder das ist dann so, das ist eine Entscheidung auch, wie weit du dich fallen lässt, wie weit du aufmachen möchtest. Ist dir wichtig, gut auszusehen, oder ist es dir wichtig, das Gefühl wirklich wahrhaftig zu transportieren? Und wirkliches Lachen und wirkliches Weinen sieht halt hässlich aus. Ja. Also da kann man nicht gut aussehen so. Aber das ist halt auch wieder so ein schmaler Grat zwischen Kunst und produzieren, so, also, ne, also,
die
Kunst braucht oft mehr Zeit. Und in einer Produktion ist die Zeit halt nicht da. Aber wenn du gleichzeitig auch so gut künstlerisch abliefern kannst, dann hast du natürlich einen Sechser im Lotto, so in dem Sinne, anhand eines Schauspielers, das du eingekauft hast, so in dem Sinne, ne? Wie halt überall.
So. Könnt ihr auf Knopfdruck weinen?
Ich nicht.
Nee? Weil das finde ich immer krass.
Also.
Und dann, und wenn du es gerade sagst, ne, innerhalb kürzester Zeit Emotionen abliefern und dann, oh, das ist, also das stelle ich mir hart vor.
Ich glaube, dass das kann niemand. Es ist halt eine gewisse Vorbereitung, die man halt schon mitbringt.
Ja.
Dass diese Entscheidung, sich zu öffnen, also klar, manchmal geht's halt auch nicht, weil man halt einfach ein Mensch ist. Aber jetzt so zu sagen, hey, wein mal, also sorry, wenn ich sowas höre in meiner Gegenwart, dann denke ich mir so, Junge, mit dir rede ich gar nicht mehr, weil das ist total respektlos, und sich damit, sich null halt auseinanderzusetzen und dann sowas zu droppen,
Ja.
Ist für mich so, boah, wir sind keine Maschinen.
Ja. Voll, ja.
Meryl Streep hat es mal ganz schön gesagt, finde ich. Meryl Streep hat mal gesagt, und das hat mich irgendwie auch voll erleichtert, weil ich habe auch immer gemerkt, so, ich brauche schon echt Substanz, damit das was mit mir macht.
Ja.
Und die hat mal gesagt, weil die wurde genau das gefragt. Sie wurde gefragt, können Sie auf Knopfdruck weinen und können Sie das immer wiederholen? Und dann hat sie gesagt, nein. Und das kann natürlich nur eine Meryl Streep sagen, weil sie halt Meryl Streep ist, hat sie gesagt, nee, aber wenn sie sagt, sie weiß immer anhand dessen, ob sie weinen kann oder nicht, weiß sie immer, ob das Drehbuch gut ist oder nicht oder ob die Szene gut ist oder nicht. Also wenn, und mir geht es auch so, ich lese eine Szene und wenn ich merke, ich lese das und es berührt mich schon beim Lesen und ich habe sofort ein Gespür für das, was da gerade passiert und denke mir so, ach, krass, und es berührt mich und meistens kommen mir dann schon beim Lesen die Tränen. Und dann weiß ich, ah, okay, das kann ich, da komme ich hin.
Okay. Ah, okay, genau.
Aber genau, wenn ich schon beim Lesen denke und dann steht da, weint, schluchzt oder so und ich lese aber die Szene und es macht nichts mit mir, dann ist es verdammt schwierig, das herzustellen. Und da muss man einfach sagen, ist halt Soap manchmal einfach verdammt schwierig, weil Soap, genau wie die Schauspieler auf Knopfdruck also halt keine Zeit haben zum Arbeiten, haben auch die Autoren keine Zeit.
Ja.
Ist alles unter Druck. Das heißt, die Bücher sind halt einfach solide für das, was die sein sollen.
Ja, ja.
Aber natürlich ist nicht die Zeit da, um da eine Szene auszuarbeiten, die totale Tiefe hat. Wann?
Ja, verstehe. Kann ich auch, kann man ja auch im Grunde nachvollziehen. Das ist ja auch total verständlich, dass man da jetzt nicht irgendwie ewig Zeit rein investieren kann.
Nee.
Aus Gründen.
Und das ist halt und das ist das Einzige, so gut es auch als Schule ist, so. Trotzdem, und das war auch für mich der Grund, warum ich gesagt habe, ich kann das einfach nicht länger machen als ein Jahr, weil mir einfach am Ende des Tages dann trotzdem der Tiefgang einfach fehlt. Es macht mir einfach mehr Spaß, in die Tiefe zu gehen, auf lange Sicht gesehen. Und ich möchte das auch mehr lernen. Und das ist das Einzige, was man da manchmal, was einfach ein bisschen zu kurz kommt, aufgrund von Zeit. Ja.
Das kann ich aber auch absolut nachvollziehen. Also dass es nicht ganz so befriedigend ist auf kurze, auf lange Zeit.
Ja,
wahrscheinlich.
Genau.
Okay.
Ja. Also für mich, da ist jeder anders. Ne? Also es gibt auch Leute, ich habe irgendwie auch gedacht, als ich angefangen habe, dachte ich, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was will ich denn eigentlich vom Schauspiel? Vielleicht will ich auch einfach nur berühmt sein. Who knows? Weiß man ja irgendwie auch erst, wenn es dann soweit ist. Vielleicht will ich einfach bekannt sein, wäre auch okay gewesen. Dann ist es halt so.
Ja.
Und als ich dann aber festgestellt habe, nee.
Das Krasse war ja, dass ich der Laura ja Tag 2 oder 3 gesagt habe, dass sie safe nicht länger als vertraglich halt machen wird. Weil ich sie auch so als Typ eben nicht so einschätze, eben weil, wie sie sagt, ich sehe sie halt auch mehr in der Tiefe oder ich sehe, dass sie halt anhand von denen auch, wie sie mit Menschen umgeht oder wie sie Gedanken aneinander knüpft und man spürt halt immer schon so, ob ein Mensch bisschen was Komplexeres braucht oder was anderes halt als jetzt das, wo sie halt gerade ist.
Ja. Aber dann ist es ja umso besser, dass man jetzt die Möglichkeit hat, irgendwo neu mal sich neu zu orientieren, neue Dinge zu machen. Abschließende Frage, ist das also ein 9-to-5-Job? Also genau, ist das denn, dass ihr 5 Tage die Woche dreht und jeweils irgendwie dann wisst, okay, 6 Stunden bin ich heute dran mit meinem Text?
Daran?
Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, doch so ist das, ja.
Okay, das ist im Grunde ein ganz klassischer Job.
Genau,
richtig. Kann man sich eigentlich gar nicht schöner reden.
Nee,
nur, dass er in der Öffentlichkeit stattfindet auch nochmal.
Genau, und es ist auch so lustig, weil ich weiß noch, als ich das erste Mal aufs Gelände gekommen bin, wo gedreht wird, wo er dann, also es ist so unspektakulär.
Ja,
echt kurz gedacht so,
nein.
Das ist ja voll unromantisch. So ein Bürogebäude halt.
Ja.
Mit so Bürofluren und so, also es ist halt ein Job. It's a job.
Ja.
Ja. Und das war aber wiederum so schön, weil der das eben auch so den Wind von den Segeln nimmt, so hey, es ist auch nur ein Job. Also es ist nur ein, also dieses Wichtigtun oder so, das ist so eigentlich unverständlich für mich, weil du ja eigentlich nur ein Manschkal bist in dem ganzen Ding, um eben das Ding zum Laufen zu bringen und du hast deine Aufgabe und du hast deine Verantwortung und du musst halt abliefern und du musst funktionieren und du musst dich an die Regeln halten und dein
wie
Bestes geben und im
auch.
Besten Fall noch Spaß haben und dann that's it. Und du hast deine Kollegen, mit denen du jeden Tag deinen Alltag teilst. Es sind auch nur Menschen, die so sind wie du und ich und deswegen wächst da eben so ein Team-Spirit halt eben auch auf, weil man dann am Ende des Tages merkt, wir sitzen alle im selben Boot und wir wollen alle nur das Beste und wir wollen uns eigentlich eine gute Zeit machen und unser Geld am Ende auf dem Konto haben. So.
Also ja, voll fein. Also ich finde das auch, ja, ich finde das auch total gut, dass du das genau so sagst oder ihr, weil es ja halt so ist. Und ja, und ich glaube, ihr habt vielen Leuten, also sogar vielleicht sogar noch einen Ticken mehr, eine richtig gute Zeit beschert. Nicht nur, weil ihr die coole Rollen gespielt habt und verkörpert habt eben, sondern weil ihr auch eine Repräsentationsrolle eingenommen habt für eine Community, die ja nicht, finde ich, nicht ausreichend repräsentiert wird. Ja. Und darum habt ihr richtig, richtig geilen Shit gemacht. Insofern möchte ich mich auch an dieser Stelle auch stellvertretend für die ganze Flinter-Community mal bedanken, weil das ist so wichtig, was ihr gemacht habt und wie ihr es gemacht habt und für alle, die die Szenen von euch oder auch AWZ nicht kennen, guckt mal rein, schaltet mal rein, RTL Plus, beziehungsweise auch im Free TV läuft AWZ, alles was zählt. Und kleiner Fun Fact, Irina Schlauch, meine Partnerin, hatte eine Rolle zusammen mit euch. So haben wir uns auch kennengelernt.
Ja, ja.
Das heißt, Irina Schlauch hat sich selbst gespielt. Das geil.
Und zwar hervorragend, muss man mal kurz sagen.
Ja, ja, hat sie wirklich gut gemacht.
Hat sie wirklich super gut gemacht.
Ja, okay. Die sah super aus, habe ich eben nochmal gesagt. Ja. Dieser orangene Anzug, den ich auch mal in einem Shooting getragen habe, was hoffentlich jetzt nicht, naja, jetzt ist es raus. Ich hatte ihn zuerst an, dann gehört er mir auch. Sah toll aus und es hat sehr viel Spaß gemacht, euch zuzugucken. Insofern vielen, vielen Dank. Und vielen Dank, dass ihr heute hier wart bei Busenfreundin. Ich fand es super spannend. Ich freue mich jetzt schon drauf, wie die Reaktion aussieht und ob es Leute gibt, die uns drei shippen. Vielen, vielen Dank, ihr beiden, und alles Gute für eure Zukunft. Und ich freue mich, wenn ich euch irgendwann nochmal über die Bildschirme flimmern sehe oder in irgendwelchen Filmen begutachten kann. Dann kann ich immer sagen, wir wurden geschippt. In diesem Sinne. Vielen Dank. Ja, und alles Gute.
Danke, Ricardo. Danke, dir. Dass du uns den Raum gegeben hast. Ja,
sehr, sehr gerne.
Spaß gemacht.
Bis nächste Woche Sonntag. Bleibt gesund in diesem Sinne. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.